Heute im New Lawyers Podcast Dana Valentina, Professorin an der Universität Rostock.
Recht ist halt oft in Diskussionen, wenn es um queere Rechte geht oder wenn es um reproduktive Rechte geht, Frauenrechte geht. Es ist halt etwas, was in politischen Diskursen quasi auch die voranbringt. Also das Ganze dann nochmal so zu verrechtlichen und nicht nur ein politisches Argument zu haben, sondern auch ein rechtliches, was sich zum Beispiel vielleicht auch auf die Verfassung oder auf Menschenrechte beziehen lässt. Das stärkt ja auch solche Diskurse.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Dana Valentina ist Professorin für öffentliches Recht an der Universität Rostock. Neben Jura studierte sie auch Gender Studies. Sie promovierte außerdem zum Selbstbestimmungsrecht und sie moderiert einen Podcast, der sich mit feministischer Rechtspolitik beschäftigt. Welche Themen sie hier beschäftigen, welche Rolle Jura im Feminismus spielt und wie ihr Weg in die Wissenschaft aussah, darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, Dana Valentina.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und natürlich starten wir mit einer Icebreaker-Frage. Von dir möchte ich ganz gerne wissen, welches Klischee wird am häufigsten über deine Arbeit geäußert und wie reagierst du darauf?
Also ich glaube, ich höre am häufigsten, dass feministische Rechtswissenschaft doch was ganz Ideologisches sei. Also das ist, glaube ich, so etwas, was häufiger kommt. Und da würde ich sagen, das stimmt aber nicht. Feministische Rechtswissenschaft arbeitet natürlich mit rechtswissenschaftlichen und wissenschaftlichen Methoden, insbesondere zur Analyse des geltenden Rechts. Und in meinem Fall ist ja das Verfassungsrecht auch ein Thema, mit dem ich ganz intensiv arbeite. Und da haben wir ja auch gewichtige rechtliche Maßstäbe im Grundgesetz, zum Beispiel den Artikel 3 Absatz 2, die Gleichberechtigung der Geschlechter oder auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht, was ja auch unterschiedliche Entfaltungsmöglichkeiten schützt, wie zum Beispiel die geschlechtliche Identität oder auch die sexuelle Selbstbestimmung. Und das sind wichtige Maßstäbe. Und ich würde sagen, so klar, vielleicht hat man eher in diesem Themenfeld als in anderen enge Verbindungen zwischen Politik und Recht. Das, finde ich, macht aber eigentlich rechtliche Fragen gerade auch immer sehr interessant, wenn das so ist. Und klar, aus feministischer Analyse lassen sich vielleicht auch feministische Forderungen dann ableiten für die Rechtspolitik. Aber feministische Rechtswissenschaft ist nicht ideologisch.
Okay, also ich wollte hier so lockerlässig mit so einer Icebreaker-Frage anfangen, aber wir sind direkt in den Themen, dann machen wir doch auch direkt damit weiter und schauen uns mal an, wie du eigentlich dahin gekommen bist zur feministischen Rechtspolitik als Forschungsthema. Du hast Jura studiert, das ist natürlich eh klar, das haben, glaube ich, die allermeisten, die hier in diesem Podcast schon mal waren. Bei dir war es allerdings nicht so eine richtige Überzeugungswahl, hast du mir schon mal erzählt, und vor allem hast du dich dann noch für ein Nebenstudium entschieden, was vielleicht ja schon so ein bisschen die Grundpfeiler gelegt hat. Erzähl mal, wie es dazu kam.
Auf jeden Fall. Also Jura war für mich eher so eine Verlegenheitswahl, weil ich nicht so ganz genau wusste, was ich studieren wollte. Ich wusste irgendwie, ich möchte gerne studieren. Also, dass so ein wissenschaftliches Interesse da war, das war mir irgendwie schon klar, so zum Ende der Schulzeit. Und ich hatte mich dann für ganz viele Studiengänge eigentlich beworben und unter anderem war auch Jura in Hamburg dabei. Und dafür habe ich mich dann schlussendlich entschieden. Und ich glaube, so ein bisschen, weil ich mich für Gerechtigkeitsfragen interessiert habe, aber auch, ich bin Erstakademikerin, weil ich so dachte, naja, mit Jura findet man dann auf jeden Fall auch später einen Job. Und das habe ich dann auch so zu Hause gepitcht. Und das fanden irgendwie auch so meine Eltern ganz einleuchtend. Und so ist es dann eben das Jurastudium geworden. Und ich habe dann das Nebenfach, glaube ich, im zweiten oder dritten Semester vielleicht begonnen, ja wahrscheinlich so im dritten, vierten, weil ich eine Vorlesung tatsächlich hatte im Jurastudium zur Einführung in die Legal Gender Studies. Das hat eine ganz tolle Professorin Ulrike Lemke damals in Hamburg angeboten, diese Veranstaltung. Das war so im Grundlagenbereich, wo man auch so Einführung in die Rechtsgeschichte und so ganz viele andere Dinge auch wählen konnte.
Und für auch Kriminologie und sowas, genau. Ne, was nicht examensrelevant war, wo nur die ganz motivierten Leute hingegangen sind.
Genau, und das war wirklich für mich total augenöffnend. Also ich fand das so spannend und habe dann eben auch relativ kurze Zeit später angefangen, an anderen Fakultäten mir irgendwie interessante Veranstaltungen in dem Bereich anzuschauen. Und dann habe ich eben festgestellt, dass man das auch im Nebenfach studieren kann und habe dieses Gender Studies Nebenfachstudium begonnen. Und seitdem ist es schon so ein Thema, was mich begleitet, kann man sagen.
Ja, ich glaube, das kann man sagen, wenn man sich deinen weiteren Werdegang anguckt, was wir natürlich tun werden. Ich muss sagen, ich glaube, ich wäre damals überhaupt nicht auf die Idee gekommen, hier mit Zwischenprüfung und was man da nicht alles so Scheine sammeln, womit man so zu tun hat, nochmal ein kleines Nebenstudium anzufangen. Da muss man schon, glaube ich, sehr angefixt und sehr interessiert sein von dem Thema. Das warst du offensichtlich. Wie hat denn Gender Studies deinen Blick auf Jura verändert?
Also ich glaube, ich war so zu Beginn des Studiums erstmal auch durchaus erschlagen von dieser Fülle und dann kommt man ja rein in dieses neue Denken, was ja sehr falllösungsorientiert ist und da kam ich irgendwie schon auch gut eigentlich zurecht, aber ich glaube so dieser Antrieb, ich will irgendwie was für die Gerechtigkeit tun und deswegen Jura zu studieren, das ist eigentlich dann erstmal so ein kleines bisschen verloren gegangen und ich würde sagen, das Gender Studies Studium hat mir geholfen, das so ein Stück weit zurückzugewinnen. Also ich habe da einfach nochmal sehr stark, weil wir haben ja auch auf Recht geschaut in diesem Gender Studies Studium. Also Recht war immer wieder ein ganz wichtiger Bezugspunkt, ein ganz wichtiges Instrument zur Herstellung von Geschlechterverhältnissen oder zur Aufrechterhaltung von Geschlechterverhältnissen. Und ich habe daraus mitgenommen, nochmal sehr stark diese Perspektive auf Recht als etwas, was ungerecht sein kann. Und aber auch Recht als etwas, was man nutzen kann, um Gesellschaft zu verändern. Also auch so dieses Mobilisierungs- und Transformationspotenzial von Recht hat mir das nochmal so vor Augen geführt, gerade in verschiedenen Gleichberechtigungs- und Antidiskriminierungskämpfen. Und das fand ich eigentlich wirklich, wirklich spannend. Und ich finde auch, das finde ich auch nach wie vor, Recht ist halt oft in Diskussionen, wenn es um queere Rechte geht oder wenn es um reproduktive Rechte geht, Frauenrechte geht. Es ist halt etwas, was in politischen Diskursen quasi auch die voranbringt. Also das Ganze dann nochmal so zu verrechtlichen und nicht nur ein politisches Argument zu haben, sondern auch ein rechtliches, was sich zum Beispiel vielleicht auch auf die Verfassung oder auf Menschenrechte beziehen lässt. Das stärkt ja auch solche Diskurse und das hat mich eigentlich immer so motiviert, diesen Beitrag dann auch leisten zu können mit dem Wissen, was wir eben haben als Juristin.
Du bist auch ganz tief eingestiegen mit deiner Dissertation, die du geschrieben hast. Die hast du zum Thema sexuelle Selbstbestimmung geschrieben. Ich weiß, das fragt man eigentlich nicht. Kannst du uns hier mal so die Executive Summary der Dissertation geben? Aber ich würde trotzdem ganz gerne ein bisschen erfahren, auf welche Punkte du da gestoßen bist, was du dort geforscht hast. Und ja, vielleicht hast du zumindest ein paar Leitplanken, die du trotzdem mitgeben kannst, auch wenn das sicherlich jetzt keine ChatGPT-Eine-Minute-Zusammenfassung ist.
Ich versuch's mal. Also ich würde sagen, das wichtigste Ergebnis ist meiner Arbeit das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das wir erkennen, das sich aus der Verfassung ergibt, Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1. Das schützt auch die sexuelle Entfaltung. Und es gibt ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung im Grundgesetz verankert. Das steht da nur nicht so ausdrücklich. Und deswegen, das wissen wir als JuristInnen, müssen wir es herleiten. Und das Interessante ist, und das ist auch eine Erkenntnis meiner Arbeit, das macht das Bundesverfassungsgericht schon. Also das erkennt in seiner Rechtsprechung an, es gibt dieses Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Das bedient sich dabei manchmal so etwas vergeschlechtlichter, stereotyper, naturalisierender Vorstellungen von sexueller Selbstbestimmung und Sexualität, aber es ist im Grundsatz geschützt. Und ich habe in meiner Arbeit dann versucht, genauer zu konturieren, was dieses Recht eigentlich ausmacht. Und ich würde sagen, das Wichtigste in meiner Arbeit ist vielleicht die Aussage, dass wir auch ein Recht auf konsensuale Sexualität haben, dass Konsens besonders stark geschützt ist im Bereich der Sexualität durch das Verfassungsrecht und dass es sich auch herleiten lässt als ein objektivrechtliches eine objektivrechtliche Vorgabe der Verfassung. Das kommt dann zum Beispiel zum Tragen, wenn wir an sowas denken wie den staatlichen schulischen Sexualkundeunterricht. Ne, das ist ja ein Fach, was wir in der Schule haben, wo wir irgendwie relativ früh und an mehreren Zeitpunkten im Schulunterricht mit konfrontiert werden. Und ich habe zum einen festgestellt, das Bundesverfassungsgericht hat gerade in diesem Bereich oft immer, wenn es um Sexualität geht, von so natürlicher Schamhaftigkeit und so gesprochen. Und die muss irgendwie gewahrt werden. Also so ein bisschen indifferent, was jetzt hier eigentlich gemeint ist und worum es geht. Mhm. Und mit dem Ansatz, den ich jetzt hergeleitet habe, würde ich sagen, spricht eben auch einiges dafür, den staatlichen Sexualkundeunterricht an diesem Konsensmaßstab auszurichten und auch SchülerInnen zu vermitteln, was heißt eigentlich konsensuale Sexualität und welche Kompetenzen gehören vielleicht auch dazu, die auszuleben.
Also ich glaube, da merkt man, dass du sehr, sehr tief in den Themen einfach drinsteckst und dass es dann halt am Ende ein sehr rechtliches Thema ist, was tatsächlich diese Verbindung so spannend macht. Sicherlich auch nicht nur im Bereich Gender Studies, das ist eigentlich immer so. Deswegen fand ich es auch stark zu sagen, Recht ist ein Herrschungsinstrument oder es ist eben etwas, ein Gestaltungsinstrument, wie du es genannt hast, wo man tatsächlich in die verschiedensten Richtungen gestalten kann und eben auslegen kann. Sehr, sehr spannend. Du hast auch gerade schon mal angesprochen, dass du auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts immer mal wieder einige Stereotype erkannt hast. Und ich habe dir sogar schon in der Icebreaker-Frage eine Klischee-Frage gestellt. Das war gar kein Zufall. Du hast mal eine berühmte Fallstudie gemacht, was schon einige Jahre her ist, wo du Stereotype und Geschlechterrollen in der juristischen Ausbildung untersucht hast. Vielleicht haben es nicht mehr alle auf dem Schirm. Kannst du für diejenigen, die das damals nicht mitbekommen haben, ich habe es mitbekommen, ich wusste nur nicht, dass du es warst, bis du es mir erzählt hast, das nochmal erzählen, was du da genau gemacht hast und was du rausgefunden hast. Und dann lass uns doch auch mal darauf blicken, inwiefern das noch aktuell ist oder was sich vielleicht auch getan hat in der Zeit.
Ja, wir arbeiten ja in der juristischen Ausbildung viel mit Fällen, Fallbeispielen, auch im Referendariat dann später noch. Also es gibt immer diese wunderbaren Geschichten, die alle kennen, die selber das Jurastudium durchlaufen durften. Da passiert immer irgendwie mit A und B irgendwas, die haben was gemacht und wir lösen dann so ein bisschen diese rechtliche Fallkonstellation auf. Und mich hat schon im Studium und vor allen Dingen in der Examensvorbereitung einfach wahnsinnig gestört, mit welchen sexistischen, rassistischen Stereotypen da teilweise gearbeitet wird in diesen Fallbeispielen. Und ich habe dann meine Promotionszeit genutzt für ein kleines Nebenprojekt und habe mir in Hamburg exemplarisch an zwei Universitäten, zwei Hochschulen die Fallmaterialien aus dem Examenskurs einmal genauer angeschaut für den Durchgang eines Jahres.
Ach, das war sogar aus dem Examenskurs, nicht sozusagen aus dem Grundstudium.
Genau, das war quasi an der Universität Hamburg und an der Bucerius Law School habe ich mir einen ganzen Jahrgang mit diesen wunderbaren Klausuren, die man einmal die Woche samstags in der Regel dann schreiben darf.
Ach, das Jurastudium ist schon schön.
Das ist toll,
wenn man
oder?
So zurückdreht.
Die habe ich mir angeschaut und ja, bei dieser Studie, die dann 2017 veröffentlicht wurde, ist als wesentliches Ergebnis herausgekommen, in diesen Fällen tauchen zu 80% männliche Protagonisten auf und wenn Frauen eine Rolle spielen, dann in sehr stereotyper Weise, also die sind dann zum Beispiel die Sekretärin oder die Geliebte oder die Ehefrau oder die Tochter, das sind so ihre Rollen. Sie haben jedenfalls eigentlich keinen Beruf oder wenn, dann vielleicht den Sekretariatsberuf, aber sie sind auf jeden Fall keine Juristinnen oder so. Und ich habe eben auch festgestellt, dass es eine Reihe von sexistischen, rassistischen Stereotypisierungen, so Lächerlichmachungen, immer im Kontext auch des Namens, also JuristInnen sind ja so sehr speziell witzig oder versuchen es zu sein. Und da gibt es dann eben immer so diese lustigen Alliterationen in den Namen, die dann eben teilweise auch so ein Einfallstor sind für solche Stereotypisierung.
Und das, also sowas wie Ludwig Langfinger oder so, ne?
Genau, genau.
Und also was jetzt in der Form vielleicht nicht sehr klischeehaft ist, aber so sehr witzig.
Genau, ja genau. Und die kann man dann halt eben auch so sehr stereotyp beladen machen, diese Beispiele. Und es war schon sehr auffällig, ne? Auch Namen, die jetzt vielleicht eher auf einen Migrationshintergrund schließen lassen, das waren dann Namen im Strafrecht, wenn es um irgendwelche Straftäter ging. Also das war schon sehr krass, was ich da beobachten konnte in dieser Studie. Und ich war dann auch in der Folgezeit an ganz vielen juristischen Fakultäten eingeladen, die auch das Thema sich auf die Agenda gesetzt haben und da auch etwas verbessern wollten. Und mein Eindruck ist, das haben mir auch viele Studierende erzählt. Es gab auch einige tolle Initiativen in den letzten Jahren, die so kleinere Auswertungen an ihren Universitäten auch gemacht haben, dass das Bild doch recht ähnlich ist. Und ich würde auch so denken, also es ist mal Zeit jetzt für die zweite Auflage auf jeden Fall. Mhm. Meine Befürchtung oder meine These wäre, ich glaube, es hat sich schon ein bisschen was verbessert. Also einige Universitäten haben auch so Meldestellen eingerichtet, haben Fälle überarbeitet, haben dafür Leute eingestellt. Also ich glaube, das Bewusstsein ist schon gestiegen, aber ich denke, trotzdem überwunden ist diese Thematik oder Problematik noch nicht.
Ja, ist ganz interessant. Also als diese Studie kam, 2017, ne, da bin ich gerade ins Referendariat gegangen, deswegen hat mich das noch mitbekommen und konnte mich dann doch auch ziemlich gut daran erinnern, dass die bei uns auch immer, also erstmal hatten die alle sehr altmodische Namen, vor allem im Zivilrecht. Es sind auch teilweise sehr altmodische Fälle, weil sie halt einfach schon lange gelehrt werden. Ja. So viel hat sich ja nicht getan. Und es ist irgendwie der Anton, der dem Bertram einen Stich übereignet. Und man fragt sich, was ein Stich ist. Und dann kommt halt irgendwie Sekretärin S. Also es war schon tatsächlich so, kann ich mich genau noch sehr, sehr gut dran erinnern. Würde mich auch mal interessieren, wie es jetzt aussieht. Vielleicht kriegen wir ein paar Zuschriften dazu von denjenigen, die noch studieren.
Ja, auch ein schönes Beispiel, was du gerade gemacht hast, ne? Auch so für den sozialen Kontext, den man so erwartet. Ne? Also was da auch mit den Fallbeispielen, was offensichtlich das Lehrpersonal auch denkt, was die Studierenden so kennen sollten, den Stich und so. Ne? Hm.
Ja, der Stich. Naja, du hast ja schon erwähnt und wir haben es auch gerade schon besprochen, dieses Thema Recht als Herrschaftsinstrument, Recht als Gestaltungsinstrument. Inwiefern prägt dieser Gedanke vor allem auch deine wissenschaftliche Arbeit?
Also es ist auf jeden Fall der Gegenstand der rechtskritisch-analytischen Arbeit, die ich mache in meiner wissenschaftlichen Arbeit. Also zum Beispiel zu fragen, inwiefern verfestigt Recht eigentlich bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten oder schafft sie vielleicht sogar gar erst? Aber immer auch gepaart mit dieser Gegenfrage, wie lässt sich das möglicherweise überwinden? Und ich finde auch ganz interessant dabei, die Perspektive nicht nur zu schauen, was kann ich jetzt als Wissenschaftlerin irgendwie kritisieren und herausarbeiten und dann habe ich das analysiert, sondern ich finde, es gehört auch immer dazu, die Frage zu stellen, welche Verantwortung tragen wir eigentlich als Juristinnen im Umgang mit diesem Machtinstrument Recht, gerade auch in der Rechtsanwendung. Also da ist vielleicht das Stichwort auch Wissensgefälle. Als Juristinnen haben wir halt eben auch einen Wissensvorteil, was dieses Machtinstrument angeht. Und ich finde, den sollten wir auch reflektiert und sensibel nutzen.
Ja, absolut, absolut. Das ist ja sowieso mit Legal Design immer auch so ein wichtiges Thema für mich. Also laienfreundliche, generell nutzerfreundliche Kommunikation und Zugänglichmachung von Recht und rechtlichen Prozessen, wo wir sicherlich eine Verantwortung auch generell haben. Das sehe ich auch so. Mhm. Du bist ja Professorin an der Uni Rostock und jetzt möchte ich ganz gerne mal erfahren, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also gab es irgendwann so einen Punkt, wo du gewusst hast, ich muss in die Wissenschaft?
Also ich glaube, durch das Studium der Gender Studies habe ich auf jeden Fall nochmal das wissenschaftliche Arbeiten lieben gelernt und das auch in so ein paar Seminararbeiten, die ich dann wiederum im Jurastudium schreiben konnte, vertieft. Und da habe ich schon gemerkt, das macht mir Spaß. Also so, das ist was ich irgendwie gut finde und was ich auch besser fand, als irgendwie jetzt für Klausuren zu lernen oder Fallhausarbeiten zu lösen. Und ich denke, gerade so als dann der Schwerpunkt anstand, das Schwerpunktstudium, da habe ich irgendwie nochmal so vertieft gemerkt, eigentlich wäre es ja schon interessant, vielleicht auch zu promovieren. Und ich habe in der Zeit eine Dissertation tatsächlich gelesen oder jedenfalls mal so in die Hand genommen und reingelesen. Und ich glaube, das war eigentlich für mich so der entscheidende Moment. Das war eine Arbeit von Laura Adamietz, die promoviert wurde zum Thema Geschlecht als Erwartung. Und die hat sich ganz viel mit so der Rechtsprechung im Bereich transsexuellen Gesetz auseinandergesetzt, also mit den Rechten auch von Transpersonen. Und diese Dissertationsschrift ist, glaube ich, 2011 erschienen, hatte ich dann für irgendeine Seminararbeit in der Hand und die ist auch so schön lila, die ist in der lila Reihe beim Nomos Verlag erschienen und ich fand das so toll, weil ich so dachte, wow, man kann zu solchen Themen auch eine Doktorarbeit schreiben, das ist ja total cool. Und ich glaube, so ab da hatte ich so ein bisschen die Idee, ich möchte auch in diesem Themenfeld eine Promotion schreiben, das ist ja ein totales Privileg, sich da auch mehrere Jahre irgendwie intensiv mit auseinandersetzen zu dürfen und dann am Ende eben auch noch diesen Doktortitel zu haben, was ja irgendwie auch was Schönes ist. Und ich wollte dieses lila Buch. Und ich bin sehr froh, dass ich am Ende auch in dieser lila Reihe erscheinen durfte. Das war schon auch mir sehr, sehr wichtig.
Das war auf deinem Vision Board für das Jahr.
Es war echt lila, so dieses lila Buch. Also total. Ja. Das hat mich irgendwie total motiviert. Und ich fand auch die Promotionszeit dann einfach eine total tolle, bereichernde Zeit. In der Zeit habe ich ja auch diese Studie gemacht zu den Ausbildungsfällen und einfach wirklich so Themen eigenständig setzen zu dürfen. Ich hatte auch einfach wirklich Glück mit meinem wissenschaftlichen Umfeld, mit der Stelle, die ich hatte, dass ich da auch einfach Freiraum hatte. Und das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich hatte da jetzt noch nicht so früh die Idee, dass ich wirklich auch Professorin werden könnte. Ich fand schon sehr krass, dass man überhaupt so promovieren kann in diesem Themenfeld. Und ich habe dann
und
aber,
nicht
glaube
nur
ich,
irgendwie so zu Aktienhaftung oder irgendwie solchen Sachen.
Voll. Ja, genau. Ja, und also ich fand das irgendwie einfach klasse und habe aber natürlich auch gesehen, das gibt jetzt nicht unbedingt an jeder Fakultät irgendwie einen Lehrstuhl für Legal Gender Studies oder so. Also deswegen habe ich da, glaube ich, auch jetzt nicht so intensiv darüber nachgedacht, dass es wirklich in der Wissenschaft weitergehen könnte. Aber so zum Ende der Promotionszeit, als ich dann auch das REF gemacht habe und im Referendariat so irgendwie jede Station nochmal was ausgeschlossen habe, was ich vorher in Erwägung gezogen hatte, eventuell beruflich zu machen. Da habe ich dann irgendwie gedacht, na, es wäre schon schön, eigentlich das vielleicht zu versuchen mit der Wissenschaft. Und ich habe mir dann, glaube ich, wie selber so eine kleine Deadline gesetzt und gedacht, ich fange jetzt mal an und schau mal, kriege ich überhaupt eine Postdoc-Stelle? Ich bewerbe mich mal auch vielleicht auf Juniorprofessuren, die ausgeschrieben sind und schau mal, ob das so funktioniert. Und es hat dann eigentlich ganz gut funktioniert, wobei ich natürlich auch noch nicht angekommen bin in der Wissenschaft. Ich habe ja nach wie vor eine befristete Stelle. Genau, aber bis jetzt würde ich sagen, läuft es gut. Und ich hoffe noch drauf, dass es auch sich dann dauerhaft verstetigen wird. Ja, ist ein toller Beruf.
Ja, das hattest du auch schon gesagt, du würdest auf jeden Fall für diesen Beruf werben. Den haben ja, naja, ich weiß nicht, wie viele ihn wirklich im Kopf haben. Ich muss gestehen, dass ich mit niemandem studiert habe, glaube ich, der das für sich in Erwägung gezogen hätte. Und ich selber hätte es für mich auch nicht in Erwägung gezogen. Das kann ja aber verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel das, was du als was beschreibst, was du wahnsinnig gerne machst, dieses sich rein vertiefen in verschiedene Themen, dieses wissenschaftliche Arbeiten, das für sich alles aufzudröseln und da zu forschen, ist etwas, was ich gar nicht mag. Und deswegen ist es vielleicht auch wirklich nicht komisch, dass ich dann auch nicht auf die Idee gekommen wäre, sowas zu machen. Jetzt ist es aber auch so, und da möchte ich mal so ein bisschen überleiten zu dem Thema, dass das Professorenumfeld ja nicht besonders heterogen, sage ich mal, aufgestellt ist. Man ist es eigentlich gewohnt, dass man es weit überwiegend mit Männern zu tun hat zum Beispiel. Und es gibt sicherlich auch noch einige andere Merkmale, die das eher zu einer homogeneren Gruppe machen. Natürlich insbesondere im öffentlichen Recht, in dem du auch tätig bist. Inwiefern glaubst du, dass es vielleicht Bedingungen gibt, die das begünstigen oder die vielleicht anderen Gruppen im Weg stehen? Und hattest du diese Herausforderung auch oder ist es vielleicht was sehr Individuelles? Mich würde gerne mal so ein bisschen deine Perspektive darauf interessieren.
Also es ist schon sehr männlich geprägt, das Umfeld der Professorinnenschaft an juristischen Fakultäten in Deutschland. Ich glaube, die Zahlen, die ich da zuletzt mal gelesen habe, sind jetzt irgendwie auch schon ein paar Jahre alt, aber ich glaube, viel hat sich nicht daran geändert. Da hatten wir einen Frauenanteil bei den Professuren von 17 oder 18%.
Also das ja, wie bei den Partnerinnenkanzleien ungefähr, ne?
Ja, genau. Ich glaube, minimal besser. Die waren ja, glaube ich, mal irgendwie so bei 11, 12%. Aber tatsächlich,
also echt. Ja, ich glaube, sind sie bei 14.
Echt schlecht. Also echt, genau. Also wirklich nicht besonders gut. Und du hast schon angesprochen, also juristische Fakultäten, wenn man auf die Professuren schaut, sind auch ja eine sehr weiße Angelegenheit. Juristische Fakultäten, würde ich sagen, sind da auch sehr weiße Orte. Überhaupt nicht divers einfach. Das ist so, also in Rostock, wo ich jetzt...
Aber auch nicht unter den Studierenden, muss man sagen, ne? Also ich finde auch sozusagen insgesamt ist das auffällig.
Auch nicht unter den Studierenden. Das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, welchen Studienort man sich auf jeden Fall anschaut. Aber genau, dann eben bei den Professuren so überhaupt gar nicht. Und in Rostock, wo ich jetzt gerade lehre, gibt es eine Kollegin im Zivilrecht. Im öffentlichen Recht bin ich die einzige Frau. Wir sind natürlich auch eine kleine Fakultät, aber das ist trotzdem, also das steht, glaube ich, trotzdem exemplarisch auch für andere Fakultäten. Also es gibt einfach nicht wirklich viele Frauen. Und das hat natürlich auch strukturelle Ursachen. Also klar, wenn das Umfeld entsprechend geprägt ist, die Diskussionskulturen entsprechend geprägt sind, dann schreckt das möglicherweise auch ab oder trägt jetzt jedenfalls nicht unbedingt dazu bei, dass sich viele, die vielleicht dann mit der Wissenschaft in Berührung kommen durch eine studentische Hilfskraftstelle oder später eine Promotionsstelle, sich vielleicht das so überlegen als das Berufsfeld, in dem sie dann gerne selber einsteigen möchten. Auch so diese Frage, wer steigt überhaupt ein, also wer wird überhaupt angesprochen, zum Beispiel schon im Studium an einem Lehrstuhl zu arbeiten, wer sind die wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Da haben wir schon auch so eine Leaky Pipeline, also an jedem Schritt, bei jeder Stufe werden es jetzt Beispiel Geschlecht festgemacht, weniger Frauen, die wir finden können, obwohl wir im Studium ja mittlerweile irgendwie 60% Frauenanteil im Jurastudium haben. Und es geht dann wirklich so, mit jeder Stufe wird es weniger. Und ich glaube, was auch tatsächlich dazu beiträgt, und das ist so ein kleines bisschen natürlich auch ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Luxusproblem, es gibt einfach auch attraktive Alternativen. Also ich glaube, gerade weil dieser Weg sehr lang ist und sehr lange von Unsicherheit geprägt ist in der Wissenschaft, entscheiden sich viele hochqualifizierte Kolleginnen, die ich so sehe, dann vielleicht auch für eine Alternative, entweder in der Kanzlei, weil wenn man in der Wissenschaft muss man auch viel arbeiten, dann kann man wenigstens auch viel Geld verdienen, oder vielleicht für eine Karriere in der Verwaltung oder Justiz, wo man als Juristin einfach auch tolle Möglichkeiten hat und einfach früher weiß, an welchem Ort man tätig ist und vielleicht auch einfach eine bessere Vereinbarkeit hat, was Care-Aufgaben, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, hat. Und ich glaube, das sind so auch Faktoren, die dazu beitragen. Ne? Also ich bin jetzt Mitte 30, ich habe eine befristete Stelle. Ja. Es dauert in der Regel bei vielen bis weit in die 40er, bis dann wirklich klar ist, es ist jetzt eine unbefristete Stelle da. Die ist dann oft nicht da, wo man vorher vielleicht gelebt hat, sondern man muss eben auch sehr bereit sein, wirklich was den Ort angeht in Deutschland. Und das sind einfach so ein paar Faktoren, die da, glaube ich, auch mit reinspielen in das Ganze. Weshalb wir in Deutschland immer noch an den juristischen Fakultäten einen sogenannten Christian-Effekt haben. Das habe ich mal mit einer Kollegin zusammen in einem Aufsatz so betitelt und herausgefunden, weil wir tatsächlich mehr Professoren mit Namen Christian und ich glaube Thomas und irgendeiner war noch dabei haben als Frauen.
Ja, das ist ja wie in den Vorständen. Ja. Also sehr, sehr ähnlich verteilt hier tatsächlich. Und eben tatsächlich ja auch in den Kanzleien, was die Partnerriegen angeht. Und anders als in anderen Disziplinen, sage ich mal, liegt es eben nicht daran, dass nicht genug Frauen dieses Studium aufnehmen. Ja. Ich meine, das ist was anderes, wenn man sich das Ingenieurwesen oder so anguckt, da ist schon die Ausgangssituation eine völlig andere. Da muss man sich vielleicht auch nicht wundern, wo die auf einmal alle herkommen sollen, sozusagen, wenn man nach oben steigt. Aber bei Jura ist es eigentlich nicht ganz so verständlich. Ja, man muss es sich eigentlich tatsächlich ein bisschen leisten können. Also wie du es jetzt gesagt hast, überall noch hingehen zu müssen, wo man halt hinberufen wird, ist halt auch etwas generell in der Wissenschaft, was natürlich viele Unsicherheiten kreiert, tatsächlich.
Ja, und das hat, glaube ich, auch was mit Habitus zu tun. Also ich glaube, sich dann so hinzustellen und zu sagen, ja, hä, ich bin halt voll der coole Typ, natürlich klappt das. Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so eine Haltungsfrage. Und ich glaube, mit dieser Unsicherheit auch so produktiv umgehen zu können und sich auch dann so ein Stück weit drauf zu verlassen, dass die eigene Brillanz einen schon irgendwie in diesen Beruf auch bringen wird schlussendlich, ist vielleicht etwas, was, also jedenfalls anekdotisch betrachtet, ich bei Kollegen häufiger sehe, dieses Vertrauen, als ich das bei Kolleginnen so wahrnehme.
Du moderierst ja selber auch einen Podcast. Also ich habe es hier mit einer Podcast-Kollegin zu tun. Und zwar heißt der Podcast Justitias Töchter. Den machst du zusammen mit Selma Gater. Und das Thema ist tatsächlich feministische Rechtspolitik. Also da sprecht ihr über genau solche Themen. Deswegen mal basic Frage für den Anfang. Was ist denn aus deiner Sicht feministische Rechtspolitik?
Also ich würde sagen, feministische Rechtspolitik entwickelt Vorschläge, um die Gleichberechtigung der Geschlechter zu erreichen. Das ist vielleicht so eine kurze Antwort. Und im Podcast sagen wir immer, wir haben so einen Slogan, unsere Catchphrase ist immer, wir sprechen über feministische Themen im Recht und wir sprechen mit Feministinnen über Recht. Und ich glaube, das trifft auch so ganz gut den Kern unserer Inhalte. Denn da gibt es noch einiges zu tun. Also wir haben wirklich Themen von Equal Pay über reproduktive Rechte. Es geht um die Anerkennung der Rechte von queeren Familien, geschlechtsbezogene Gewalt, sexualisierte Gewalt. Mhm. Wir haben Fragen von Repräsentation von Frauen in der Politik, in der Wirtschaft, gerade auch in irgendwie höheren Positionen. Wir sprechen über rassistische Politiken, zum Beispiel im Migrations- und Asylrecht, über die soziale Sicherung von Familien, speziell von Alleinerziehenden und Kindern. Also es ist so eine ganze Bandbreite eigentlich an Themen, die wir uns da unter diesem Dach anschauen.
Das hast du mir jetzt sozusagen direkt schon vorweggenommen. Was wäre natürlich meine Frage gewesen, was sind denn so die Themen, über die ihr sprecht? Deswegen umso spannender. Was ist denn so ein Thema, was dich aktuell insbesondere beschäftigt? Wir hatten ja schon ein bisschen Vorgespräch gemacht, da hatten wir schon mal angerissen, sowas wie auch Schwangerschaftsabbruch, Eizellenspende war auch noch ein Thema, was aktuell vielleicht interessant ist. Und beim Schwangerschaftsabbruch, da muss ich natürlich direkt dran denken, man muss wissen, wir sprechen nach der politischen Woche, die es überhaupt, glaube ich, in den letzten Jahren gegeben hat, und zwar im November. Und wir haben also letzte Woche erlebt, dass Donald Trump gewählt wurde und außerdem auch die Ampel zerbrochen ist. Also zwei große politische Ereignisse, die stattgefunden haben. Und gerade bei dem Wahlkampf in den USA hat man gesehen, dass Abortion ja ein großes Thema war, was vielleicht unter anderem auch dazu geführt hat, dass Kamala Harris nicht gewählt wurde. Das kann man, glaube ich, so schwer sagen, aber auf jeden Fall war es vielleicht für viele Leute nicht so wichtig wie für andere Leute. Wie siehst du so diese Entwicklungen gerade in dem Bereich, wenn du mal so vergleichst, Deutschland, USA, vielleicht auch andere Länder, die dich noch beschäftigen?
Also generell lässt es sich ja schon beobachten, dass mit dem Erstarken von rechtsnationalen Politiken gleichzeitig auch Gleichberechtigung und Rechte im Bereich Reproduktion und Sexualität zurückgedrängt werden. Deswegen schaue ich da schon auf jeden Fall mit einer großen Sorge auch in die USA, aber auch in andere Länder. Also man kann ja auch irgendwie in Europa nach Polen beispielsweise schauen und sich
überlegen. Ja, so weit muss man gar nicht gucken.
Genau,
ne?
Wie da irgendwie die Rechte von Frauen auch beschnitten wurden. Und deswegen glaube ich, dass es im Moment wichtiger denn je ist, sich auch mit diesen Themen zu beschäftigen. Und in unserem Podcast, der ja der Podcast des Deutschen Juristinnenbundes ist, sind das auch Themen, die wir jetzt ganz aktuell verhandeln. Also gerade auch das Thema Schwangerschaftsabbruch und die Rechtslage in Deutschland wird jetzt auch nochmal ein größeres Thema sein in einer unserer nächsten Folgen. Und ich denke, das sind wichtige politische Themen, aber auch wichtige rechtswissenschaftliche Themen, mit denen man sich auseinanderzusetzen hat. Und ja, es ist jetzt mit der politischen Lage in Deutschland natürlich so ein bisschen schwierig. Es gab im April 2024 den Abschlussbericht der Kommission, die sich groß mit reproduktiven Rechten beschäftigt hat, unter anderem mit Schwangerschaftsabbruch, Eizellspende und Leihmutterschaft und gerade zu dem Thema Schwangerschaftsabbruch auch Vorschläge entwickelt hat, wie man das Ganze legalisieren könnte beziehungsweise eine Regelung außerhalb des Strafrechts treffen könnte. Da hat auch der Deutsche Juristinnenbund einen Vorschlag gemacht und es gibt gerade wirklich einen Gesetzentwurf von drei ganz tollen Kolleginnen, der vorgeschlagen wurde. Und ich denke, dass das wichtig ist, an diesen Themen dran zu bleiben. Und ich hoffe, dass wir jetzt über diese ganze Konstellation politisch in Deutschland diese Themen auch nicht ganz verlieren, weil das ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr. Frauenrechte, Gleichberechtigungsthemen sind oft nicht gerade so auf Platz 1 der To-Do-List bei vielen Parteien. Und auf der anderen Seite muss man schon sagen, Frauen sind ja ganz gut darin, auch so in den Trümmern der Politik, die die Kollegen so angerichtet haben, noch irgendwie das Ganze produktiv zu nutzen. Deswegen habe ich auch noch so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht nochmal so ein Frauenbündnis jetzt auch so ein paar Weichen stellen kann, um unsere Rechte auch für die Zukunft zu sichern. Aber es ist ein sehr schwieriges Thema und ich glaube aber gerade deswegen, um es positiv zu wenden, sehr wichtig, sich damit weiter zu befassen.
Ich glaube, das müssen wir alle erstmal ein bisschen verdauen, was da passiert ist. Und wenn der Podcast rauskommt, glaube ich, mal gucken, vielleicht haben wir schon gewählt. Wir wissen es nicht. Dann bist du auch noch in einem weiteren Verein organisiert. Du bist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte auch. Ich glaube, einige kennen die Organisation, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal sagen, was macht der Verein und in Verbindung dazu, weil ich finde, das passt eigentlich auch genau zu dem Thema auch Recht als Herrschaftsinstrument und so weiter, ne? Oder Gestaltungsinstrument. So, wie siehst du die Rolle von Juristinnen und Juristen in unserer Gesellschaft und vor allem eben auch als Teil oder Verbindung zur Zivilgesellschaft?
Also die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ein Verein, der vor allen Dingen strategische Prozesse macht. Auch der erste große Verein, der das in dieser Art und Weise in Deutschland macht, zu verschiedenen Themen. Wir haben einen Themenschwerpunkt vor allen Dingen auch im Bereich des Digitalen, aber wir haben auch einen Schwerpunkt im Bereich der sozialen Rechte, Antidiskriminierung. Und ja, ich würde sagen, so auf den Punkt gebracht, gehen wir für die Grund- und Menschenrechte vor Gericht. Also strengen Prozesse an, die dann auch bis nach Karlsruhe gehen zum Bundesverfassungsgericht und dort immer wieder auch zu Grundsatzentscheidungen führen, die dann zur Folge haben, dass sich auch in der Politik teilweise etwas ändern muss. Und ein Thema, das ich eben, glaube ich, schon kurz genannt habe als ein Beispiel für auch feministische Rechtspolitik, ist etwa das Thema der queeren Rechte oder der Rechte von queeren Familien. Und da ist es beispielsweise auch so, dass die GFF Prozesse unterstützt hat von zwei Mütterfamilien, also verheirateten Frauen, die Kinder bekommen haben und dafür kämpfen, dass beide auch als rechtliche Elternteile anerkannt werden, was nach derzeitigem Recht noch nicht so ist. Und da haben wir auch eine Verfassungsbeschwerde unter anderem in Karlsruhe. Und es gibt auch mehrere konkrete Normenkontrollen, die unsere Kollegin Lucy Schibut als Rechtsanwältin, die glaube ich ja auch schon mal hier im Podcast war.
Genau, ich wollte gerade die Referenz machen. Wen das interessiert, der kann sich die Folge mit Lucy anhören, weil die ist nämlich auf jeden Fall schon online.
Genau, die hat da auch schon viele Klagen oder viele Verfahren erfolgreich nach Karlsruhe gebracht. Und das ist so eine Arbeitsweise der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und ich würde sagen, gerade weil Recht ein Herrschaftsinstrument ist, können wir es eben auch mit oder für die Zivilgesellschaft nutzen und einsetzen. Und das ist eigentlich das, was aus meiner Sicht die Gesellschaft für Freiheitsrechte auch macht, Recht hier zu nutzen, um im Endeffekt die Welt ein bisschen zu verbessern. Und das ist vielleicht ein bisschen in Anlehnung an ein tolles Buch, Jura Not Alone von Nora Markert und Rund Steinke, die das so auch formuliert haben, wie man mit den Mitteln des Rechts ja die Welt verbessern kann. Und das ist ein Ansatz, würde ich sagen, der strategischen Prozessführung. Und gelegentlich hilft ja auch die Verrechtlichung von politischen Forderungen auch für den gleichstellungspolitischen oder generell freiheitsrechtlichen Diskurs.
Ja, absolut. Also es ist auf jeden Fall spannend, was die machen, und dieses ganze Thema Strategic Litigation haben wir auch schon in der ein oder anderen Folge tatsächlich aufgegriffen. Häufig, wenn es um Umweltschutz geht, ja, der eben über solche strategischen Klagen quasi umgesetzt werden soll. Ist ganz spannend. Da gibt es auch ein paar Folgen, die man sich dazu anhören kann. Jetzt sind wir aber wirklich schon fast am Ende mit der Folge. Habe ich nur noch eine Frage für dich. Und wir wollen ja auch vielleicht mit ein bisschen was Positivem enden und würde gerne von dir einmal wissen, wenn du jetzt auf die künftigen Juristinnen und Juristen blickst, was möchtest du denen denn vielleicht für ihren Beruf mitgeben?
Es ist, glaube ich, ganz wichtig, sensibel mit dem Wissen und der Macht umzugehen, die Recht verleiht. Das hoffe ich auch, ist in unserem Gespräch vielleicht so ein Stück weit herausgekommen. Mhm. Ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, macht aus meiner Sicht eine gute Juristin aus. Im Moment ist die Lage noch ganz gut, würde ich sagen, auf dem Arbeitsmarkt. Deswegen möchte ich quasi auch sagen, ihr werdet auf jeden Fall einen spannenden Job finden, wenn ihr euch jetzt gerade in der juristischen Ausbildung befindet. Das ist vielleicht auch eine schöne Perspektive. Manchmal hört man ja irgendwie so, ja, nur mit irgendwie zweimal vollbefriedigend und so kann das irgendwie alles was werden.
Ich glaube, die Lage bei uns noch so, Dana.
Ist im Moment echt noch besser.
Das war bei uns noch so. Wir werden Taxifahrer, wenn wir nicht zweimal VB gemacht haben.
Aber ja, bei uns war das auch noch ein kleines bisschen so. Und ich glaube, so ist es einfach nicht. Und vielleicht ist es auch gut, das mal so zu hören, dass das so nicht ist. Und dann, was ich eigentlich immer gerne sage, ist, wenn ich mit jüngeren JuristInnen spreche, ich glaube, Vernetzung ist einfach sehr wichtig. Das macht alles etwas erträglicher. Es macht vielleicht unsere aktuell etwas schwierige politische Lage etwas erträglicher. Es macht das Jurastudium an sich etwas erträglicher, vor allen Dingen die Staatsexamina, die Männer. Es macht einfach das ganze Patriarchat und alles etwas erträglicher. Und deswegen ist das so mein Appell. Ich glaube, Vernetzung tut wirklich gut, und zwar auch nicht nur im Juristischen, sondern darüber hinaus.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das nehme ich genauso. Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war super spannend. Und ich bin auch sehr gespannt zu sehen, wie sich die feministische Rechtspolitik in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickeln wird. Ich bin mir sicher, dass du es kommentieren wirst.
Ich hoffe. Vielen Dank für das Gespräch, Alicia.
Tschüss. Das war Dana Valentina. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.